Geschwister, darf Sie alle recht herzlich hier bei uns im Gemeindesaal begrüßen und auch all diejenigen, die uns jetzt über das Internet zugeschaltet sind. Wir machen weiter jetzt in dieser Einheit zur Offenbarung mit der dritten Stunde. Wir werden uns heute Abend nicht mit den Engeln beschäftigen, das hatte ich ursprünglich vorgesehen. Schade, aber die gibt es beim nächsten Mal, versprochen. Heute machen wir was nochmal zum Thema Zahlenmystik, das passt ein bisschen eher in den Duktus rein, zum Ablauf der Kapitel, weil in Kapitel 4 und 5 da ganz viel von Zahlen die Rede ist. Aber wie gesagt, die Engel fallen nicht aus, die sind in der nächsten Stunde dran. Ja, hatte aber mir vorgenommen, immer wenn wir dann uns mit der Offenbarung beschäftigen, dass ich als Andacht jeweils das Losungswort als Andachtstext mitbringe. Und das habe ich auch heute Abend getan. In 2. Chronik 20, der Vers 6, da hat uns der Herr für den heutigen Tag ein wunderbares Wort geschenkt. Da steht drin: Herr, in deiner Hand ist die Kraft und die Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Herr, in deiner Hand ist die Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Amen. Wir wollen still werden. Lieber Herr, wir wollen Dank sagen, dass wir mit dir zur Ruhe kommen dürfen unter deinem Wort, sei es hier im Gemeindesaal oder am Telefon und am Computer. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, jetzt in der Andacht, nachher aber auch in der Wortbetrachtung. Wir wollen dir Dank sagen, dass du in deinem Wort gegenwärtig bist, Herr. Und Dank sagen, dass wir immer noch in Freiheit und unverboten wieder dein Wort hören dürfen, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du dein Wort an uns segnen wollest, Herr. Amen. Herr, in deiner Hand ist die Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Diese Andacht überschrieben, die Hand Gottes, die Hand Gottes. Vier Punkte, die Hand Gottes hat alle Kraft. Die Hand Gottes hat alle Macht. Die Hand Gottes, der Hand Gottes kann niemand entrinnen. Und viertens, die Hand Gottes wurde für uns auf Golgatha durchbohrt. Die Hand Gottes, das Erste, die Hand Gottes hat alle Kraft. Da steht es, in deiner Hand ist die Kraft. Und da ist etwas von dem helfenden Moment, welches die Hand Gottes für uns immer wieder beinhaltet. Nicht? In dem Sinne, was der Psalm 139 sagt, im Vers 5, nicht von allen Seiten gibst du mich und hältst deine Hand über mir. Dieses Bewusstsein zu wissen, Gott der Allmächtige ist bei mir, er hält mich mit seiner wunderbaren Hand. Und die Bibel ist voll von Bibelversen, von Zitaten, die das immer wieder dokumentieren. Und dieser Hand hat alle Kraft, hat alle Möglichkeit, alles zu tun. Diese Hand ist nichts zu schwer. Während unsere Hände begrenzt sind in ihren Möglichkeiten, selbst wenn wir in der Jugend stehen und alle Kraft haben, die den Menschen zur Verfügung steht, ist es doch nur begrenzt. Aber die Hand Gottes hat alle Kraft und damit dürfen wir auch rechnen. Und das Problem, was wir haben, ist, dass wir die Kraft dieser Hand immer wieder unterschätzen. Oder dass wir sie nicht ganz ernst nehmen, dass wir sie meinen halt nicht, die ist doch gar nicht da halt nicht, dass wir auf andere Kräfte, andere Größen vertrauen. Nein, alle Macht, alle Kraft liegt in dieser wunderbaren Hand Gottes halt nicht. Das ist das helfende Moment und darum dürfen wir uns freuen halt nicht. Also hier ist alle Hilfe, der das sagt, das ist der König Josaphat nicht, der in ganz brisanter militärischer Situation erfahren durfte halt nicht, wie die Kraft Gottes ihm zum großartigen Sieg verholfen hat. Nicht? In der Hand Gottes liegt alle Kraft. Und darauf dürfen wir wieder vertrauen, darauf dürfen wir unser Leben gründen, dass bei Gott alle Kraft ist in seiner Hand. Das ist erst dieser Aspekt der Hilfe. Ein zweites, die Hand Gottes hat alle Macht. Hier ist die Hand nicht so als Helfendes gesehen, sondern als etwas Richtendes. In der Hand Gottes ist nicht nur alle Kraft zur Hilfe, nein, es ist auch die Macht zum Gericht nicht. In welchen Händen liegt denn das Gericht, die Justizbarkeit nicht? Auch die liegt immer und absolut in den Händen Gottes hat nicht. Alle Macht ist ihm gegeben. Er hält alle Macht in seinen Händen. Und das ist ein Stück weit, wenn das Erste für mich ein Stück weit was Verheißendes ist, auch etwas, ich will mal sagen, Bedrohendes, was sehr Ernstes hat nicht. Alle Macht liegt in seinen Händen. Er ist der absolute Souverän. Wir befinden uns ja in der Bundesrepublik Deutschland, in einem Staat, wo wir eine Gewaltenteilung haben, wo nicht einer in seiner Hand alle Macht hat, sondern wo das aufgeteilt ist. Wir haben die Legislative, die Exekutive, die Judikative halt nicht. Ich sage dann, da kommt immer noch die Presse dazu, die ist leider nicht demokratisch festgehalten, aber das ist was anderes. Aber wir haben eine Gewaltenteilung. Bei Gott gibt es keine Gewaltenteilung. Er ist der absolute Souverän. Er gibt das Gesetz, der führt das Gesetz aus und vor allem ist er auch der Gesetzsprechende. Er ist jemand, der das Gericht hält. Und da kannst du nichts bringen vor dem, da kannst du nicht auf irgendwelche Instanzen berufen. Er ist der Alleinige, halt nicht. Auf den kommt es alleine. Seine Hand hat alle Macht. Gibt es nichts irgendwo, wo man in Berufung gehen könnte. Er hat alle Macht in seinen Händen. Auch das ist immer wieder wichtig, dass wir das wissen, wenn wir unser Leben in Verantwortung führen. Es ist natürlich so, dass wir das tun in Verantwortung von unserer Familie, von unseren Ehepartnern, von den Kindern, von den Eltern. Wir leben es in Verantwortung vor unserem Arbeitgeber oder irgendwie vor unseren Kunden, mit denen wir zu tun haben. Wir tun es natürlich in Verantwortung vor der Polizei oder vor dieser Gesellschaft, in der wir leben. Aber das ist alles letztlich zweitrangig. Entscheidend ist, dass es jemand anders gibt, der das Gesetz hält, der die Macht hat und der, für den wir uns auch zu verantworten haben. Halt nicht. Das ist unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Die Königsherrschaft Jesu Christi, die ist allumfassend. Es gibt keinen Bereich, wo das nicht gilt. Es gibt keine Bereiche unseres Lebens, wo eigene Gesetze gelten würden. Wo man sagt, naja, jetzt im Geschäftsleben halt nicht, also da muss ich den Leben Gott draußen vorlassen, so nach dem Motto, nicht? Nein. Die Königsherrschaft Jesu Christi gilt in allen Bereichen. Seine Hand hält alles wirklich und hat alle Macht. Und wir werden eines Tages über alles erurteilen, über alle Bereiche halt nicht. Und da müssen wir uns eines Tages vor erklären. Nicht nur wir, sondern alle. Und das ist der dritte Punkt. Der Hand Gottes kann keiner entrinnen. Und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Dem kann keiner entrinnen. Und da kann niemand irgendwie sagen, also ich finde mich jetzt hier nicht zuständig für diese Gesetzlichkeit nicht. Sondern alle müssen sich unter dieser Hand beugen halt. Und sind davon abhängig, ob diese Hand, ich sage das wie so ein römischer Kaiser, den Daumen hebt oder den Daumen senkt. So knallhart ist diese Hand Gottes. Der entscheidet rechts hin, links rum. So ähnlich wie bei der Selektion an den Rampen im KZ. Ich sage das bewusst in das Bild. Da ist jemand, der entscheidet über Leben und über Tod. Die Hand Gottes. Der winkt. Der winkt nach links, der winkt nach rechts. Und es ist kein despotischer Herrscher, sondern es ist ein liebender Herrscher. Der aber eben auch die Macht hat, zu entscheiden. Niemand kommt an diesem Jesus Christus vorbei. Und er winkt zur Linken wie zur Rechten. Er sagt, er geht zum ewigen Leben, er geht zur ewigen Verdammnis. Wenn wir jetzt an diesem Punkt Schluss machen würden, dann würden wir nur sagen, ja, natürlich, Gottes Hand hat eine Kraft, Gottes Hand hat eine Macht und keiner kann Gottes Hand entrinnen, dann würde man stehen bleiben und sagen, oh, was ist das für ein furchtbarer, erschreckender Gott, darf nicht. Und das wäre so, wenn wir die Bibel hätten, nur bis zum Buch Malachi. Aber die Bibel geht weiter. Die Bibel berichtet davon, dass dieser Gott Mensch wurde, dass er für die Menschen gelebt hat und dass er schlussendlich sich für die Menschen hingegeben hat. Und dass dieser Gott diese seine mächtigen Hände durchbohrt hat. Diese Hände, in der alle Macht ist, in der alle Gewalt ist, der niemand entrinnen kann, alle Kraft, die hat er sich von so armen Menschen durchbohren lassen für alle Menschen. Damit durch das Blut, das er dort vergossen hat, an seinen durchbohrten Händen, alle Menschen gerettet werden. Und wenn man das weiß, was das für Hände sind, die alle Kraft haben, alle Macht haben, der keiner entrinnen kann, dann aber offenbart bekommt, was dieser Gott für einen getan hat auf Golgatha, da kann man wirklich nur dankbar anbeten und diesem Gott allen Lob und allen Preis bringen. Das waren meine Gedanken zu diesem Text, der Losung für den heutigen Tag. Die Hand Gottes. Die Hand Gottes hat alle Kraft. Die Hand Gottes hat alle Macht. Die Hand Gottes kann keiner entrinnen. Und die Hand Gottes wurde für uns auf Golgatha durchbohrt. Herr, in deiner Hand ist die Kraft und Macht und ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Amen. Nur mal beten. Lieber Herr Land, das wollen wir auch so bezeugen, ja. So wie es der König Josaphat gesagt hat, ist es, in deiner Hand ist alle Kraft. In deiner Hand ist alle Macht und niemand kann dieser deiner Hand entrinnen. Wir sagen dir von ganzem Herzen Dank dafür, dass es die liebenden Hände sind, die uns halten, die für uns auf Golgatha durchbohrt wurden. Lob, Ehre und Preis sei dir dafür. Danke, dass wir uns in deiner Kraft geborgen wissen dürfen. Danke, Herr, dass wir uns für niemand anderen zu rechtfertigen brauchen, für unser Leben als allein für dich, Herr. Und danke, dass du für uns die Rechtfertigung erbracht hast, durch das, was am Kreuz geschehen ist. Lob, Ehre und Preis dafür. Ich möchte dich bitten, liebe Geschwister, die jetzt hier sind, die uns zuhören,
dass sie das immer wieder spüren. Durch deinen Geist, dass du da bist und dass du sie hältst. In deinen liebenden und guten Händen. Amen. Ansonsten haben wir geschlossen mit dem wunderbaren Lied. Alter Zinsendorfschlager, sage ich immer wieder, Jesu, geh voran. Sehr gutes Lied, gutes Motto. Das wollen wir auch heute für die Bibelstunde zu Beginn singen. Lied 522, Jesu, geh voran. Und da heißt es, also, führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Da befehlen wir uns nach der Hand Gottes an. Deshalb schließen wir diesem Wort an. 522, Jesu, geh voran. Für die musikalische Begeisterung. Ja, wir wollen uns heute ein wenig mit Zahlen beschäftigen, weniger mit irgendwelchen DAX-Indizes, denn mit dem, was die Bibel auch immer wieder dort bringt. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Da darf man sich allerdings nicht drin verlieren, dass man da in so eine Kabbalistik verfällt, dass man so sein ganzes Leben danach ausrichtet. Das kann man tun. Also da gibt es auch viele Formen. Trotzdem haben Zahlen in der Bibel immer wieder eine Bedeutung. Und gerade im Buch der Offenbarung ist es so, dass diese Zahlen immer wieder auch mit besonderen Konnotationen belegt sind, als Bedeutungen haben, die für sich sprechen. Und dem wollen wir uns ein bisschen näher zuwenden. Generell gibt es ja zwei Zahlensysteme. Also einmal das Dezimalsystem. Im Dezimalsystem rechnen wir hier in Deutschland so die Grunddinge halt, 10, 20, 30, 40, 50, 100 halt nicht, also etwa unsere Währung, der Euro, der Cent, die sind im Dezimalsystem. Es gibt aber auch ein Duodezimalsystem, das ist das Zwölfer-System. Früher die Währung in England, nicht, die war so aufgebaut, nicht, in so Zwölfer-Schritten. Und wenn Sie ein bisschen auf sich erinnern an Ihre Zeit im Mathematikunterricht, so 6. und 7. Schuljahr, wenn es um Kreisberechnungen ging, nicht, da waren die 360 Grad in so einem Kreis, nicht, das ist eben das Zwölfer-System, was dem zugrunde liegt, halt nicht. Ja, und dieses Zwölfer-System hat gegenüber dem Zehner-System viele Vorteile. Erstmal denkt man, das ist gar nicht so, aber das Zwölfer-System lässt sich tatsächlich viel häufiger teilen, halt nicht. Also wenn Sie zum Beispiel die 50 nehmen, die können Sie teilen durch die 2, die 5, die 10, die 25. Also mit gerade Zahlen rauskommen, nehmen Sie die 60 etwa, da haben Sie die 2, die 3, die 4, die 5, die 10, die 12, die 15, die 30, die 20 halt nicht. Also das ist ein viel höheres System. Also diese beiden Zahlensysteme gibt es in der Mathematik als Grundlagen, aber gibt es auch als Grundlagen der Berechnung in der Bibel. Und das ist auch natürlich, auch wenn Sie den Mondzyklus, all diese Dinge sehen, halt, also es sind Sachen, die dort entsprechend zugrunde kommen, halt, dass wir denen in vielen Bereichen begegnen halt. Und wie gesagt, die Bibel hat nicht eins von diesen Dingen, sondern hat beide Systeme, also die 10 Gebote, die 10 Plagen, also die Maß- und Zahlenangaben beim Bau der Stiftshütte halt, nicht auch in Offenbarung ganz häufig eben 10er Zahlen, aber eben auch 12er Zahlen. Denken Sie beispielsweise an die 12 Jünger, die 12 Stämme Israels, dann nicht die 6 Söhne, nicht diese Gruppen auch, die aufgeteilt werden, nicht die Lea-Söhne, halt nicht dann die 6 anderen Söhne, dann sind wir dieses Duodezimalsystem oder die 144.000, das ist 12 mal 12, auch da ist das Duodezimalsystem, das 12er System, niedergelegt. Dann ist es wichtig zu wissen, dass es sowohl also in den alten Sprachen die Zahlen für Buchstaben standen und umgekehrt Buchstaben für Zahlen. Auch das kennen Sie noch ein bisschen aus dem Mathematikunterricht. Auch das ist so 6., 7. Klasse gewesen. Dann wurde gesagt, das L ist die 50 im Lateinischen halt nicht. Und das C, die 100, M ist die 1000 halt nicht. Dann musste man so umrechnen halt nicht, welche Zahlen sind dort gemeint. Man kennt das aus alten Urkunden, wenn die gewesen sind, nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben Dinge gekennzeichnet haben. Das kommt ab und zu eben auch in der Bibel vor. Wir haben in der ersten Stunde über das A und das O gesprochen. Auch da sind zwei Buchstaben eben Anfang und Ende im Alphabet für Jesus da eben genannt worden halt. Das finden wir ganz häufig, auch die Zahl 666 halt nicht, wo gesagt wird, ja, diese Zahl steht für einen Menschen halt. Also diese Dinge treten in der Bibel auch auf. Manche Zahlen in der Bibel haben sowohl eine symbolische Bedeutung, aber behalten in ihrem Kontext auch ihre sachlich-numerische Zahl. Also zum Beispiel Jesu 40 Tage in der Wüste. Natürlich ist der Heiland wirklich diese 40 Tage, 40 mal 24 Stunden in der Wüste gewesen. Aber das ist natürlich ganz symbolisch auch. Das sind ganz viele Assoziationen, die dann zu dieser 40 kommen, in dem Rückbezug zu der 40 Jahre, wie das Volk letztlich dann in der Wüste war, 40 Jahre im Exil, halt immer so ein Zeitabschnitt, wo ganz viele Dinge kommen, wo etwas zu Ende ist. Halt. Auch das finden wir immer wieder, dass tatsächlich halt die Zahlen sowohl tatsächliche Zeitabschnitte meinen, aber häufig auch Symbole stehen. Oder denken wir an die 3 Tage Jonas im Fisch. Das ist natürlich da dreimal 24 Stunden gewesen, aber das ist auch symbolisch übertragen auf das, was eben Vorwegnahme dessen ist, was Jesus getan hat, worauf Jesus ausdrücklich auch Bezug nimmt halt. Manche Zahlen, das werden wir gleich sehen, haben einen ganz klaren Gottesbezug, sind göttliche Zahlen, die dann übrigens auch Eingang finden, beispielsweise in Kirchbaukunst. Also da werden Sie, wenn Sie sich ein bisschen für solche Dinge interessieren, werden Sie wissen, dass viele Menschen auch im Mittelalter sich danach ausgerichtet haben, nicht? Dass zum Beispiel die Anzahl von Stufen oder solches oder irgendwelche Säulen, die sind ganz häufig hier in Bezug zu haben, zu dem, was biblische Bedeutung von Zahlen sind. Manche Zahlen sind dem Teufel zugeordnet. Gott erlebt, sagen wir mal, dass der Teufel versucht, manche Zahlen an sich zu ziehen. Also nicht, dass auch gerade in der Offenbarung 12 oder Offenbarung 13 bei der 7 Zahl, dass das Tier versucht, tatsächlich auch sich damit zu schmücken, halt zu sagen, so nach außen zu geben, halt, das ist göttlich, nicht so zu tun, als ob nicht mit dieser Zahl zu schmücken. Das tut der Teufel auch davon spricht die Bibel immer wieder halt nicht, dass das eben nicht nur der klare Widerstand gegen die Kirche ist, sondern das oder gegen die Gemeinde Jesu, sondern das immer aus dem Inneren heraus immer wieder betont, der Widersacher kommt und so tut, als sei er Geist Gottes, als sei er zu Jesus oder als sei er einer, der Christus sagt. Aber das findet sich eben auch bei den Zahlen wieder. Jetzt habe ich Ihnen so einige Zahlen mal mitgebracht. Halt. Wir haben das schon mal an anderer Stelle darüber gesprochen. Halt. Einige Zahlen, die tatsächlich eine besondere Bedeutung haben, die man zuordnen kann. Das ist zunächst einmal die 1. Einheit Gottes, der Gottesbezug als solcher. Das haben wir immer wieder. Er ist der eine in den Psalmen immer wieder. Halt nicht. Er ist der Einzige. Also da wird Gott nicht bei Namen genannt, dass da steht Jahwe, sondern dass dann einfach der Einzige steht. Das ist immer wieder auch eine Bezeichnung, der eine für eben Gott, für Gott allein. Deshalb Haus des einen, wir haben von daher über diese Vermischung gesehen, das geht nicht. Das ist der eine ist nur unser allmächtiger Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da ist niemand andere, das ist auch eine Gottesbezeichnung. Die 3 ist ebenfalls eine Zahl, die einen ganz hohen Gottesbezug hat. Das werden Sie in vielen Kirchen sehen, dass der profane Bereich, dort wo die Gemeinde sitzt, dann so 3 Stufen hat bis zum Altar, katholischen Kirchen oder lutherischen Kirchen. Und das eben aufgrund der Dreieinigkeit. Wir hätten auch 4 Stufen nehmen können oder 2 große halt. Nein, immer wieder dieses 3 zu sagen, um sich zu erinnern, ich gehe diese 3 Stufen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das spielt in vielen Kirchen eine ganz große Rolle, zu sagen, diese Dreieinigkeit, die sich in dieser 3-Zahl widerspiegelt, haben sie auch bei vielen Kirchfenstern, das haben sie häufig so, sie haben mittleres großes Fenster und daneben als ein, so 2 kleine, immer wieder so eine Dreiheit, die sich darstellt. Und die Dreieinigkeit finden wir natürlich in ganz vielen Dingen in der Bibel, an ganz vielen Stellen. Also, die 3 Tage, da Jesus im Tode ist. Am 3. Tage ist er auferstanden. Der dreimalige Ruf immer heilig, heilig, heilig. Wir kennen das aus Jesaja, auch im Text, den wir heute lesen werden, halt nicht auch vor dem Thron Gottes in der Offenbarung immer wieder das Dreifache. Die 3 Teilung des aaronitischen Segens, die 3 Teilung des Tempels, der gebaut wird, der Vorhof, das Heilige, das Allerheiligste. Auch die 3 Versuchungen, denen Jesus widersteht durch den Satan, quasi der Angriff auf den allmächtigen Gott, auch ein dreifacher Angriff, weil eben Gott natürlich ein Dreieiniger ist. Die 3 Stammväter Israels, nur 3 Könige, die tatsächlich über das ganze Israel geregiert haben, nicht Saul, David, Salomo, danach wurde das Reich geteilt, als auch immer wieder. Die 3 taucht an ganz vielen Stellen auf, weil wenn es intensiv wird, auch mit Jesus halt nicht, dann nimmt er 3 Jünger mit, nicht auch bei der Verklärung halt nicht, die ganz besonderen, Johannes, Jakobus und Petrus halt, also die 3 ganz engem Gottesbezug, eben die Zahl Gottes. Die Zahl 4 steht für die Zahl der Vollkommenheit, wenn etwas vollkommen ist, auch das taucht immer wieder auf, weil auch das werden wir heute im Text sehen, den wir lesen werden, einmal die 4 Enden der Welt, es gibt 4 Windrichtungen halt, so hat Gott die Welt geschaffen. Auch das finden wir ganz viele Zahlen, wieder auch in Gottes Schöpfungsordnung über die Bibel hinaus, wenn man sich mit Physik beschäftigt, ganz viele Dinge findet man da wieder. Das ist ja toll, wie Gott das auch mit der Mathematik nicht, also wenn man das betrachtet, wie viel Sinn da und wie viele Erklärungsmechanismen es gibt, was dahinter steckt, das ist Wahnsinn, welche Ordnung Gott gegeben hat. Die 4 Winde, die 4 Hauptarme des Stromes aus Eden, der herausgeht, oder auch die 4 lebendigen Wesen am Thron Gottes, über die werden wir heute noch sprechen. Und immer wenn wir in die Kirche reingehen, dann sind sie draußen an der Kirchtür, da sind sie an den Scharnieren angebracht. Halt. Die Vollkommenheit spiegelt sich darin wieder. Die 6 ist eine Zahl, die nicht göttlich zugeordnet ist. Halt. Die Zahl steht für die Durchbrechung der Ordnung Gottes. Halt. Also natürlich ist Offenbarung 13, die 666, die ist uns allen bekannt, aber immer wieder die gegen Gott stehend, haben es mit der 6 zu tun. Also auch der Riese, der sich gegen David erhebt, in 2. Samuel 21, er hatte 6 Zehen und 6 Finger an seiner Hand. Das war übrigens für mich, als meine Tochter geboren wurde. Das war das Wichtigste, dass ich sofort gezählt habe. Es gibt tatsächlich häufiger zu sagen, hat die denn auch 5 Finger an jeder Hand und 5 Finger und nicht irgendwie so 6 fertig. Also die Sachen, das war so ein Punkt, da war ich ganz dankbar, dass das alles da war. Das war das Erste, was ich gezählt habe. Und dann habe ich gedankt, halt nicht, dass das Kind gesund und mit allen Fingern und 10 auf die Welt gekommen ist. Halt nicht. 6 ist 1 weniger, ich sage das mal so ganz profan, als 1 weniger als 7. 7 ist die Zahl der absoluten Vollkommenheit. Das ist wirklich die dichteste Zahl, wo wir gleich wirklich zu kommen halt. Aber 6 eben 1 weniger. Und deshalb als Zahl der Besprechung der Ordnung Gottes der Gegnerschaft zugeordnet halt. Es gibt da ganz viele Zahlen, ich habe hier mal so Dinge auch mitgebracht, halt nicht. Also man kann ganz, ganz viel in Zahlen hineinlegen. Glauben Sie mir, wenn Sie da erst mal anfangen, es gibt so eine jüdische Strömung, die Kabbalistik, die über Zahlen Offenbarung erklärt, nicht? Und diese Dinge zusammenbringen können. Und da sind der Mathematik keine Grenzen zugewiesen, halt nicht. Da können Sie letztlich alles finden. Also die Zahl 666 ist vermutlich ein Code, ein Chiffre für Nero gewesen. Aber Sie können das auch anders füllen. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht, wenn man eben im deutschen Alphabet, ich spreche jetzt vom deutschen Alphabet, jetzt müssen wir natürlich zugrunde legen, die Bibel hat quasi das deutsche Alphabet im Hintergrund, was sie ja nicht hat, das muss man sehen, aber trotzdem, also das ist da, wo ich herkomme. Sie können halt gängige Auslegungsweise uns da fragen, was bedeutet 666, sagt in jeder gestandene mit Christus ist der Glaubpunkt. Warum? Die sagen, ja, wenn A 100 ist, B 101, C 102, wenn ich das so durchgehe, dann kann ich also im H die 107 zuordnen, im I die 108, im T die 119. So, wenn ich das runtergehe und mache davon die Summe dieser sechs Buchstaben, dann komme ich tatsächlich auf 666. Da staunt man erstmal, ich will das nicht überinterpretieren, aber wie gesagt, das ist so eine Zahl, die eben tatsächlich negativ besetzt ist, die 6. Übrigens auch nicht umsonst, dass eben die Sexualität halt nicht auch das Tatsachen sind, halt nicht, das ist auch etwas, was auch namentlich, auch phonetisch verwandt ist, heißt das auch da drin liegt. Die 7 wiederum, das habe ich eben schon gesagt, das werden wir gleich nochmal vertiefen, ist die göttliche Zahl der Vollkommenheit, nicht? Also die Schöpfung in 7 Tagen. Der Sabbat, ganz wichtig, er ruhte am 7. Tag, deshalb heiligte er den 7. Tag und nicht nur der 7. Tag, auch das 7. Jahr ist geheiligt. Nicht? Im Alten Testament, da geschah die Entsühnung durch das 7-malige Besprengen durch den Priester. Deshalb in Analogie dazu, Matthäus 18, als nämlich Petrus fragt, wo muss ich denn meinem Nächsten vergeben, reichen da 7-mal? Nein, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal, aber da auch im Kontext halte ich mit der 70 sofort. Und dann finden wir, da werden wir gleich nochmal intensiver drauf schauen, ganz viele 7er Bezüge in der Offenbarung. Die 7 Geister Gottes, die 7 Posaunen, die 7 Sendschreiben, die 7 Augen des Lammes, die 7 Zornesschalen der Offenbarung halt nicht. Also immer wieder diese Zahl, als Gott nochmal auf den Widersacher versucht, sich diese Zahl anzueignen halt. Aber wie gesagt, trotzdem ist diese Zahl belegt wirklich mit eben dem Allmächtigen. Sie werden auch das wieder immer wieder im Kirchbau Dingen finden halt, dass man sagt halt, ja, die 7 Fenster häufig, die etwas darstellen halt, 7 Kreuzesworte, die 7 Ich Bin-Worte, dann auch in der Bibel, die 7 Seligpreisungen in der Offenbarung. Es gibt ganz viele Dinge, wo Sie immer wieder diese 7 Zahlen sich finden, aber wie gesagt, auch in der Kirchbaukunst müssen Sie mal darauf achten, ganz häufig so eine 7 Zahl, die eine Rolle spielt, halt nicht, auch bei Fenstern, auch bei uns zum Beispiel im Chorraum, das wird mir im 8 allerdings drin, halt, das ist ein Neuanfang, halt, das ist wieder was anderes, aber dieses spielt eine Rolle, das ist genau gesetzt, das ist nicht umsonst. Also wenn man als Kirchenbau hat, die Menorah als 7 halt, ganz klar der 7-armige Leuchter halt nicht, das ist ja hier nicht der Mensch in der Mitte, das ist das Mittlere, ist der Mensch, und dann ist es die anderen Kerzen, das kommt uns von allen Seiten, wie so ein Würfel, nicht rechts und links, oben und unten, hinten und vorne halt, nicht von allen Seiten, Psalm 139, Vers 5, von allen Seiten gibst du mich jetzt deine Hand über mir, das ist die Menorah mit den 7, Kerzen, also ganz viel 7er Bezug hat. Dazu die 8 Zahl des neuen Anfangs, auch das ist etwas, was ich in der Dichtigkeit finde, dass man das genau auch so zuordnen kann. Also 8 Menschen werden von der Sintflut gerettet. Nicht nur seine Frau und seine 3 Söhne Sem, Ham und Japhet plus Frauen. Es sind insgesamt 8 Menschen, mit denen geht es neu los. Auch wiederum, wenn der 7. Tag der letzte Tag der Woche ist, geht es am 8. Tag neu los. Wann steht Jesus Christus auf? Am 8. Tag der Woche. Dann geht es neu los, nicht? Der Sonntag ist nicht der Schluss der Woche, sondern tatsächlich nach jüdischer Zählung der Anfang. Da geht es neu los. Mit der Auferstehung, das denken wir jeden Sonntag, geht es neu los, da ist der Anfang da. Auch bei den Juden in ihrem Denken, der 8. Tag war der Tag der Beschneidung, des Anfangs. Nach jüdischer Rechnung ist man nicht dann geboren, wenn man auf die Welt gekommen ist von der Mutter, sondern wenn man beschnitten ist, dann ist man geboren. Das ist für uns auch wichtig, wenn wir unsere Zeitrechnung sehen. Wenn wir Silvester feiern, so ist Silvester 8 Tage nach dem 24. Dezember. Das ist der Tag der Beschneidung Jesu. Die haben nicht, eigentlich muss man sagen, bei einer Christi Geburt, das stimmt ja nicht. Ne? Wenn wir sagen, wir sind heute 2015 nach Christi Geburt, weil nach unserer Zeitrechnung, ob es jetzt stimmt oder nicht, ist es tatsächlich 8 Tage vor Null gewesen. Nicht? Das ist unter dann ging es ja erst los. Nicht? Das hat zu tun, weil man eben sagte, erst dann, wenn das Kind beschnitten ist, ist es lebenswirklich nicht. Und beschnitten wurde am 8. Tag. Am 8. Tag. Da ist der Neuanfang, das ist ganz genau auch, so wie bei uns bei der Taufe eigentlich, jetzt bei der Schneidung reden, vorher war das eben kein menschliches Leben. Also es war schon menschliches Leben, aber das war noch nicht als Mensch existent anerkannt. Also ein ganz wichtiger Punkt dieser Beschneidung, wie gesagt, dass eben der Neujahrstag quasi am 1. Januar, aber die Geburt, das ist tatsächlich 8 Tage zuvor die Beschneidung letztlich. Wahrheit, nicht den Neuanfang. Saul hat es komplett verrissen, war nicht gehorsam halt, nicht? Und dann lässt er Isai antanzen. Sie kennen diese wunderbare Szene, alle sieben Söhne werden durchdekliniert. Nicht? Der, ist er nicht, ist er nicht, ist er, ist er nicht. Ja, ist leider nichts mehr, sagt er Isai. Ja, hast du dich nicht auch irgendwo rein? Ja, hinten, ja, ganz kurz, nicht? Der ist beim Schafen herbringen. Aha, das war der achte. Der wird genommen halt, nicht? Der ist auch da wieder dieser Neuanfang eben bei König David, das der achte halt, nicht? Ganz wichtig natürlich der Tag der Auferstehung halt, als der absolute Neuanfang hat. Ja, 10 ist auch so ein Punkt in der Zahl, die wir immer wieder finden halt, sowohl selber die 10 Gebote, aber dann auch in der Multiplikation halt, nicht die 40, die dann eben 4 mal 10 ist oder die 7 mal 10, immer eine Zahl, die Grundlage göttlicher Ordnung ist, ähnlich wie die 12, das habe ich eben schon gesagt, also das 10er-System, das 12er-System finden sich hier wieder, sowohl in der Rechnung der Tage, wir haben ja 24 Stunden, also der 12er-System halt nicht, wir haben die 12 Stämme Israels, die 12 Jünger Jesu, halt die 144.000, die 12 Monate in einem Jahr halt. Und das ist auch biblische Zählung, auch der jüdische Kalender mit den 12 Monaten, die natürlich andere Namen haben, aber natürlich auch die Zehnerzahl, die 70 Ältesten bei Mose, die 70 Jünger und auch die 70 Nachkommen Jakobs. Die 40 wiederum ist auch so eine ganz besondere Zahl, halt nicht Abschluss einer Zeiteinheit. 40 Tage Regen bei der Sintflut, 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre Regentschaft Davids, 40 Jahre Regentschaft Salomos, 40 Jahre im Exil, Elia, Jesus 40 Tage in der Wüste, Jona predigt 40 Tage in Ninive, 40 Tage von Jesu Auferstehung bis Himmelfahrt. Also, Zufälle sind das keine, das ist nur ganz klar, also eine besondere Zahl, wo eine Zeiteinheit zu Ende ist, halt nicht. Allerdings, das möchte ich auch sagen, man kann darauf hinweisen, das sind auf alle Fälle ganz starke Indizien, aber da jetzt hinzugehen und sich auf irgendwelche Zahlen mal die einzulassen, halt, dafür möchte ich ebenfalls warnen, halt, dass man da irgendwie so zahlengläubig würde und dann irgendwie oder auch gar Ängste hätte, dass man sich im Flugzeug, also nicht in die Reihe 6 setzt oder sowas halt nicht, ohne dass sie, wenn sie noch so spielen sollten, sagen, also ich tippe jetzt eine besondere Reihe, die muss ja irgendwie gewinnen, da fangen sie erst gar nicht mit an. Ich mache das so ein bisschen lächerlich und doch ist das bei Menschen zum Teil so, dass da ganz schnell so eine Sache ist, als könnte ich dann über so eine Zahlenmystik mein Leben beherrschen. Ja, gewisse Zahlen haben in der Bibel eine gewisse Bedeutung und die stehen für etwas halt nicht. Aber wir dürfen das nicht in irgendeiner Form übertreiben, dass wir das dann einfach auch für uns umsetzen und dann daraus dann gewisse Dinge dann ableiten würden. Ich komme nochmal zurück auf die 7 und zwar zu dem, was uns dann in der Offenbarung, ich will das so ein bisschen runterbrechen auf die Offenbarung, Gegentritt halt nicht, was die 7 alles tut. Also die 7 als Zahl, habe ich gesagt, Zahl der göttlichen Vollkommenheit, nicht? Und neben der 3 und der 1 ist sie eben als eine der Zahlen Gottes, die man immer wieder findet, halt, übrigens auch bei manchen Predigern halt nicht, die dann drei Teile ihre Predigten halt oder auch sieben Teile bedingen. Also das ist ganz interessant, was da zum Teil hintersteckt halt nicht. Wichtig auch mit der Heiligung des siebenten Tages. Das ist etwas ganz Wichtiges, also diesen Rhythmus, den Gott uns wirklich anthropologisch mitgegeben hat, zu sagen, am siebten Tage Ruhe. Am siebten Tage Ruhe. Das ist ein tiefes Geheimnis, ganz tiefes Geheimnis zu sagen, was da drin steckt. Und wir sind alle gut beraten, wenn wir das Sabbatgebot hochhalten. Da gibt es leider so eine Tendenz auch bei uns Christen, dass wir das immer mehr so verkommen lassen wollen. Also auch die Welt zwingt uns das ja auch nicht. Die Welt hat keine Ruhe mehr, die macht komplett durch, am besten immer alles Halligalli halte ich. Das ist ein Angriff gegen die Ordnung Gottes, den immer wieder von allen Seiten. Und leider lassen wir uns zu sehr darauf ein, halt nicht. Das ist ganz wichtig. Gott segnete den Sabbat. Das ist das ganz Wichtige. Wenn wir da Ruhe halten, nicht, werden wir wiederum auch gesegnet halten. Die 7, auch das ist ganz wichtig, auch gleich, wenn ich zu diesen Punkten komme, mit den Gerichtszahlen haben auch immer wieder mit Gericht zu tun. Denken wir zum Beispiel an Jericho. 7 Priester blasen 7 Tage auf 7 Posaunen vor Jericho. Das sind Bilder des Alten Testaments. Als sie um Jericho laufen, sie wissen, wie können sie sich einigen in die Stadt und dann laufen erstmal die rum und blasen einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, sechs Tage. Und am siebten Tag sagt der Herr, und jetzt macht ihr Bestreuung, wenn ihr aufhört. Und dann fallen die Mauern. Auch das wieder, das sind keine Zufälle. Also, wie gesagt, das ist ganz klar, wenn man jetzt dieses Haus sieht aus Josua, diese Analogie zum Gericht nicht zu sagen halt, denn das sind auch Gerichtsmotive, die auftauchen in der Offenbarung. Wenn die sieben Posaunen blasen. Ich glaube, wenn dann wirklich das Gericht gehalten wird, halt nicht. Das ist eine Situation wie in Jericho. Jericho wurde auch das Gericht gehalten. Da stellen sich Menschen gegen, nicht, das ist ein ganz tolles Bild, nicht, gegen Gott, gegen das Volk Gottes nicht. Und einzig diejenigen, die sich unter, das die einzigen, die gerettet werden, sind ja im Haus der Hure Rahab, wo das rote Tuch, also das rote Seil, nicht zu sagen, und das ist das Seil, das rote Blut, was vom Kreuz ist. Ein ganz tiefes Bild, was da ist zur Rettung. Alle anderen, die ganze Welt ist verloren. Da werden dann die Posaune erschallen. Das Gericht sind einzig diejenigen, die wirklich unter diesem roten Strang des Blutes stehen, die werden aus und von dieser Welt letztlich gerettet hat. Aber bevor die sieben Posaunen gespielt werden, werden die sieben Siegel geöffnet. Da werden wir gleich noch zu kommen. Die sieben Siegel, Sie kennen das, so ein Siegel vielleicht noch, das war früher ganz Usus, dass man einen Brief, wenn man den verschloss, mit einem Siegel versah. Nicht? Da gab es den Siegelwachs, der wurde draufgetropfelt, halt nicht, und der wurde erhitzt, und dann wurde eben Siegel reingedrückt, um zu zeigen, jawohl, das ist von mir. Allerdings, diese sieben Siegel, die kommen aus der aus dem rechtlichen Gebrauch im Römischen Reich. Wenn ein Testament geschrieben wurde, dann war es im Römischen Reich so, dass der Notar mit sechs Zeugen, unter sechs Zeugen das aufnehmen musste. Sie können sich vorstellen, auch heute ist das immer nicht ganz einfach mit den Testamenten. Ich habe das auch schon häufig erleben müssen, wenn man so Menschen begleitet, dann verschwinden auf einmal Testamente nicht. Oder dann tauchen Dinge auf und man sagt, also das ist ganz schlimm. Aber im Römischen Reich, wo es dann nicht so Rechtssicherheit gab, war das ein hohes Gut, dass der Lebenswille zu viel eines Menschen, der musste von sechs Zeugen, dass man wirklich auch eine breite Basis hatte, die waren da schon sehr schlau darüber, und eben der Testamentsleger, der Notar, wie man heute sagen. Und da wurde das Testament zugemacht und dann wurden sieben Siegel draufgegeben. Bum, 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 bum. Sieben Stück. Und erst wenn derjenige tot war, wenn er zu Ende war, dann wurde das geöffnet. Dann wurde der Wille vollstreckt. Das ist ein Stück weit der Hintergrund, den man so zeitgenössisch vor Augen haben muss, den damals auch alle verstanden haben. Wenn das Buch mit den sieben Siegeln, das heißt, der Wille ist schon in Kraft, aber jetzt wird er vollstreckt, nicht? Das ist eine Sache, das wird dann aufgebrochen, halt, nicht zu sagen, halt. Das ist ein ganz starkes Bild, das wir dort hier eben bei den sieben Siegeln haben. Es ist etwas, was als Siegel natürlich auch dann eine Unterschrift hat, eine rechtliche Beglaubigung hat, aber auch das Verschließen und Sichern, also dass da niemand drankommt, dass man weiß, das ist jetzt da drin sicher. Und das wird übertragen eben auch auf die Menschen. Es wird davon auch gesprochen, auch in der Offenbarung, dass Menschen versiegelt werden. Dass Gott auch sagt, die versiegel ich, gerade in der Offenbarung, dafür, dass ihnen nichts passiert hat. Nicht, dass er seine Leute wirklich auch, die nach seinem Willen sind, Offenbarung 7, dass das auch dort versiegelt hat. Das Öffnen der sieben Siegel, das ist etwas ganz Schweres. Wir werden den Anfang sehen, wo gar kein ich eigentlich in der Lage ist, halt nicht. Wir kommen ganz schwere Bilder raus, da kommen diese verschiedenen Pferde, die dann kommen, halt nicht. Das ist ganz komplexe Sache, das ist hochspekulativ. Was ist das jetzt? Sind das irgendwelche Heere, die gekommen sind? Nicht? Also können Sie sich vorstellen, das feuerrote Pferd, also so mitten im Kalten Krieg in den 60er Jahren, da hat es viele Theologen gegeben, das ist nicht der Antikommunist, das ist der Kommunismus mit dem antichristlichen Menschenbild, die wollten ja alles vernichten, das haben wir jetzt wieder, wurde erklärt, jawohl, jetzt sind wir dabei, nicht, das ist das zweite Siegel, was kommt. Dass das verständlich war, ist gar keine Frage. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es tatsächlich der Kommunismus war, dass es dieses Schwert war. Ich weiß es nicht, das sind ganz schwere Dinge, die zu erklären. Was aber ist, wenn die sieben Siegel geöffnet werden, in diesem Abfolge, wenn das siebte Siegel geöffnet ist, dann werden natürlich wiederum die sieben Posaunen. Und bei den sieben Posaunen ist es nicht so, dass das jetzt irgendwelche Musikinstrumente sind, so wie wir sie von unserem Posaunenchor kennen, sondern das sind Widderhörner. Das sind die Widderhörner, die Schofarhörner, die eben im alten Israel geblasen wurden. Und diese Schofarhörner hatten verschiedene Funktionen. Die hatten einmal eine militärische Funktion. Das ist das, wenn quasi vor Jericho die Posaunen hergingen, wenn die herzogen, dann haben die denen nicht irgendwie Blasmusik gespielt, so nach dem Motto, muss ich denn zum Städtli hinaus, sondern die haben wirklich Kriegssignale geblasen. Die haben die schon gewarnt, so muss man das verstehen. Die Bevölkerung Jerichos war gewarnt, auch das ist nochmal so ein Moment zu sagen, die hätten ja umkehren können, ähnlich wie bei Ninive, nicht? Die hören das, aber es kehrt keiner um, nicht nur die, die Hause Rahab sind halt nicht. Da wird tatsächlich das Gericht auch angekündigt halt nicht. Und dann wird es letztlich vollstreckt. Endlich wieder Offenbarung. Es wird angekündigt. Es wird angekündigt halt nicht. Und es ist wirklich etwas Militärisches, etwas ganz Brutales, was hier passiert. Aber nicht nur die Ankündigung eines militärischen Aktes war Teil der Veteraner, das könnte ich mir so vorstellen. Man hatte natürlich keinen Funk gehabt. Und was ganz wichtig beim Militär ist, dass sich unterschiedliche militärische Einheiten miteinander verständigen können. Das ging früher eben so vonstatten, dass man wirklich geblasen hat. Ich bin ja Jäger, wir haben das heute noch so. Also bei der Jagd haben wir es so, wir haben zwar keine Veteraner mehr, wir haben aber die Jagdhörner. Das ist für heute manchmal nur noch Zeremonie, wenn vorher angeblasen und abgeblasen wird. Aber beispielsweise, wenn wir eine Jagd haben und wenn zum Beispiel dieses Signal geblasen wird, HNU, dann weiß jeder, der mit hier jagt, jetzt darf in keinem Fall mehr geschossen werden, weil beispielsweise Treiber drin sind oder weil was weiß ich, eine Nachsuche ist. HNU heißt, alle Mann nur Waffe entladen. Also das sind so militärische Signale, die früher eben von Israel auch über diese Witterhörner gemacht wurden halt. Aber die Witterhörner haben nicht nur militärische Funktion gehabt, sie haben auch einen neuen König angekündigt. Sie haben, das etwa 2. Samuel 15, kannst du es nachlesen, halt nicht, bei der Intronisation wurden die geblasen, halt, wenn ein neuer König kam. Auch das natürlich in der Offenbarung bei den sieben Posaunen ist auch so ein Aspekt. Nicht nur die Ankündigung des Gerichtes, sondern eben auch die Intronisation, wenn der Heiland in aller Macht dort sitzt, halt nicht der König aller Könige. Auch das ist ein Element, das dann eben in der Offenbarung eine Rolle spielt. Aber auch, und das ist die dritte Funktion halt nicht, das Erlassjahr, dass wirklich Sünden erlassen sind. Auch das wurde im Tempel mittels Witterhörner, mittels der Posaune verkündigt halt nicht, dass dieses Erlassjahr. Und das ist ja auch das, was passiert im Gericht, dass immer noch Menschen gerettet werden, die gesagt werden, und ihr werdet gerettet, weil ihr habt mich besucht, ihr habt dieses und jenes getan halt nicht. Was Jesus dann sagt, ihr habt zu essen gegeben, ihr habt mich gekleidet halt nicht zu sagen. Auch da wird es nochmal Erlass geben. Das sind alles Funktionen, die Elemente auch in der Offenbarung sind, die eben hier im Alten Testament auch eine Rolle gespielt haben. In der Endzeit werden die Menschen den Klang der Posaunen hören und es sind bei den ersten 6 Posaunen ganz, 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 ganz schlimme Gerüchte, die über diese Erde hinabkommen, wird halt nicht ganz furchtbar aus, die große Teile der Erde vernichtet werden, große Hitze, große Geschrei sein wird. Und wenn die letzte Posaune geblasen ist, dann ist das Geheimnis Gottes vollendet hat. Und dazu kommt eben auch dazu, dass mit den Gerichten eben dann nach den Gerichten die Zornesschalen auch dort wieder, die 7 Zornesschalen ausgegossen werden. Auch dazu werden wir noch kommen halt. Auch dort kommt furchtbare Berichte über die Welt. Das ist dann so Kapitel 15 und 16 der Offenbarung halt nicht, wenn die 7 Engel kommen halt und die ausgießen halt, die Trockenheit, die Hitze, das Blut, die Geschwüre, etwas ganz Furchtbares. Auch da nochmal dieses Element des Gerichthaltens halt nicht, wo wir eben von der Hand Gottes auch gesprochen haben halt nicht. Ja, dieser Gott kommt und er ist eben nicht nur der Gott der Liebe, der Gnade und der Barmherzigkeit, sondern, und das sagt ganz deutlich einfach auch das Neue Testament, er ist auch ein Gott des Zorns, der seinen Zorn stillt. Der nicht irgendwie sagt, ich halte nur zurück, was bei denen, die unter seinem Blut sind, aber der ansonsten wirklich seinen Zorn auch zur Vollendung bringt. Auch das möchte ich nochmal deutlich machen, weil es immer wieder diese Missverständnisse gibt. Ja, aber das ist doch nur der Gott des Alten Testamentes. Nein, das ist wirklich auch der Gott des Neuen Testamentes. Also, ich lese Ihnen einige Verse vor in Matthäus 3. Als er nun die Pharisäer und Sadduzäer kamen, die sie zur Taufe kamen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangengut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet, sagt Jesus. Johannes 3, sagt Jesus, wer dem Sohn glaubt, hat das ewige Leben, wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Römer 1, 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschheit, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Epheser 5, Vers 6, lasst ihr von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. 1. Thessalonicher 2, 16, sie machten das Maß ihrer Sünden alle Weg voll, uns zu wehren, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil, aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Das sind jetzt nicht die einzigen hier, wenn Sie mir nochmal lesen, Offenbarung 15, das sind ganz furchtbare Bilder. Das ist Teil auch Gottes, Teil des Endgerichtes, wie es uns gesagt wird. Denn da brauchen wir keine Angst vor zu haben. Das treibt uns eher in die Fürbitte für die Menschen, über die wir uns aufregen, nicht? Wo wir sagen, die uns jetzt leid tun. Nicht? wenn da Menschen sind, wie Paulus das sagt hier in 1. Thessalonicher 2, die uns irgendwas verwehren. Dass wir nicht mehr zusammenkommen, um dem Evangelium zu sagen. Das geht nicht am Richterstuhl Gottes vorbei. Jedes nichtsnutzige Wort wird gerichtet werden. Wehe dem, der nicht unter dem Blut Jesu Christi steht. Das sagt auch die Bibel. Der wird gerichtet. Wir haben immer wieder gesagt, die Offenbarung ist ein Trostbuch. Und auch wenn diese Zornesschalen beschrieben werden, hat nicht zu sagen, das ist Tröstung für die verfolgte Gemeinde, für die Gemeinden in Pergamon, Thyatira, nicht Philadelphia, in Sardes halt, dass sie wissen, das ist alles, das wird alles gerichtet. Nicht ganz furchtbare Dinge geschehen mit diesen Menschen, die sich so verhalten. Wehe diesen Menschen, die sich so dann gegen Gott plötzlich gestellt haben. Halt nicht. Das ist so schlimm, dass man für diese Menschen dann in die Fürbitte gehen muss. Das muss man wirklich sagen. Dass uns dann auch einen anderen Blick auf unsere Feinde schenkt. Und das ist wirklich sozusagen, wenn ich verstanden habe, was der Zorn Gottes mit den Feinden von uns macht, dann fange ich an, meine Feinde lieb zu haben, weil die mir so leid tun für das, was denen passiert. Das ist ein tiefes Geheimnis, was der Heilige Geist führt. Deshalb ist es auch so wichtig, immer wieder den Zorn Gottes auch zu thematisieren, was wie gesagt auch in der Offenbarung steht. Und auch hier wieder die sieben Zornschalen. Und das sind ja keine Zufälle. Das ist immer wieder von der sieben die Rede ist, also die Vollkommenheit, dann ist etwas abgeschlossen, wenn die sieben Posaunen da kommen, wenn die sieben Siegel gebrochen sind, wenn die sieben Zornschalen auslösen, dann kommt immer wieder was Neues. Dann ist wie gesagt etwas abgeschlossen und dann kommt etwas Neues. Ich möchte zu dem Text kommen, den ich Ihnen heute mitgebracht habe, Offenbarung 4, 2 bis 5, 14, ein Text, wo auch viele Zahlen vorkommen halt und wir wollen uns dem zuwenden. Da heißt es, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, auch wieder einer, nicht die Zahl 1. Und der da saß, war anzusehen, dann zu sehen wie der Stein Jaspis und Sardar. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen, vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Weil jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel. Und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der ist und der da sein wird. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie, und wurden sie geschaffen. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, geschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und dann jeder hatte eine Harfe mit goldenen Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also eine der stärksten und gewaltigsten Szenen der ganzen Bibel. Hier wird ein Stück weit ein Bild uns gezeigt, dessen, was passiert wirklich in der tiefsten Tiefe Gottes, in der Dreieinigkeit des Allmächtigen. Da ist der allmächtige Gott selber. Inmitten seines Hofstaates ist der allmächtige Gott erstmal sitzt auf dem Thron der Eine. Nicht? Also das ist wieder ein ganz starker Text der Trinität. Nicht? Da ist einer, der da sitzt. Und der hat das Brot seiner rechten Hand. Und auf einmal ist da auch noch das Lamm. Und das Lamm nimmt es aus der Hand nicht dabei. Und dann ist da noch die sieben Geister, nicht? Die auch noch dabei sind. Nicht? Das hat mit sieben Hörner, sieben Augen zusammen. Und sieben Geister, nicht? Die sind auch noch dabei. Das ist der Heilige Geist, der dann dabei ist. Halt zusammen. Das ist die Trinität, die wir da finden. Ganz starkes Bild für Gott. Also eine der stärksten Gottesoffenbarungen, die wir hier haben in diesem Text. Und auch hier wieder ganz viele Zahlen. Deshalb habe ich diesen Text dazu rausgesucht. Und ich möchte da, wie gesagt, auf einige Dinge noch eben kurz eingehen. Das sind einmal die vier Gestalten. Die Menschen fragen immer wieder, was ist denn das jetzt? Können wir das genau einfassen? Es gibt einige Ausleger, die sagen, ja, das sind die Engel, das sind ganz besondere Engel. Wir werden in der nächsten Stunde davon sprechen, dass es unterschiedliche Engelgruppen gibt. Nicht? Wir haben die starken Engel, von denen ist auch hier die Rede, wir haben die Menge der englischen Heerscharen, wir haben Engelfürsten, Gabriel und Michael, sind das vielleicht besondere Engelfürsten, die so eine ganz besondere Nähe haben, halt nicht. Was ist das? Andere sagen, das ist das Evangelium selber, das Wort. Wir werden ja noch in der letzten Stunde darüber gesprochen, dass letztlich Jesus selber das Wort ist, nicht? Und sein Name war das Wort Gottes. Wir haben das letzte Stunde ganz ausführlich gemacht. Ist das das Wort? Und man ordnet dann wieder der Gestalten einem der Evangelisten zu, nicht? Das ist so die gängige protestantische Auslegung, dass man eben dann sagt, halt nicht Matthäus sei der Mensch, weil das Matthäus-Evangelium mit einem Stammbaum beginnt, wo nur Menschen drin sind. Markus ist der Löwe ist eben das Tier, was in der Wüste ist. Das Markus-Evangelium beginnt mit dieser Wüstengeschichte, wo jetzt eine Versuchung ist. Lukas, der Stier, obwohl er gar nicht vorkommt, aber den assoziiert man mit dieser Geburtsgeschichte, Lukas 2. Und Johannes der Adler, durch den Logos halt, weil der Logos der Adler ist, und Johannes 1 geht eben mit dem Logos zu, halt nicht, dass man das zuordnet. Wie gesagt, unsere vier Beschläge an der Kirchtür spiegeln das auch nieder, halt nicht. Und die gängige protestantische Auslegungspraxis ist auch hier zu sagen, ja, wir haben hier das Wort. Aber auch hier muss ich sagen, ganz genau wissen können wir es nicht. Die Gestalten tauchen an unserer anderen Stelle auch nochmal auf, da werden sie ganz besonders beschrieben. Ezekiel 1, 1 bis 14, ich sagte ja, man muss ganz vieles, auch diese Dinge, wo eben Ezekiel eine besondere Vision bekommt, auch dort werden die schon beschrieben, die werden hier aufgenommen. In letzter Konsequenz können wir es nicht genau sagen, aber das kann auch unter Umständen in eins ins eins gehen, halt nicht, dass eben Engel das Wort Gottes transportieren, wir wissen es nicht, aber diese vier Gestalten sind in ganz besonderer Nähe zu Gott letztlich, die hier beschrieben sind. Dann ist von den sieben Geistern die Rede, die sieben Geister, die sieben Fackeln, die da stehen, das sind die sieben Geister, wie gesagt, also die sind auch noch hier dabei, was ist das denn? Also das kann man relativ eindeutig zuordnen, denn hier ist der Heilige Geist gemeint, also auch wenn es heißt sieben Geister, ja, warum denn sieben? Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht erklären, aber der Bezug, der wird auch dann deutlich, wenn man Jesaja 11, diese messianische Weissagung liest, halt nicht. In Jesaja 11 lesen wir, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Israels und ein Zweig aus der Wurzel Frucht bringen. Auf ihn wird ruhen. Und jetzt müssen Sie mitzählen. Erstens der Geist des Herrn, zweitens der Geist der Weisheit, drittens der Geist des Verstandes, drittens der Geist des Rates, viertens der Geist der Stärke, sechstens der Geist der Erkenntnis. Und siebtens der Geist der Furcht des Herrn. Also das ist der Heilige Geist, der in Jesaja beschrieben wird, siebenfach. Der Heilige Geist wird auf Jesus ruhen in dieser siebenfachen Ausprägung. Fragen Sie mich bitte nicht, warum sieben. Ich kann es Ihnen nur so beschreiben. Ich habe ja gesagt, bei manchen Dingen der Offenbarung das müssen wir so stehen lassen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, warum das so ist. Ich weiß auch nicht, warum Gott 6 Tage gearbeitet hat und die Erde geschaffen hat am 7. Tag ruht und warum er nicht 7 und am 8. und warum Jesus am 9. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da müsste ich mehr wissen als die Bibel. Ich kann nur bezeugen, was die Bibel sagt. Und dass eben das eben diese Zuordnung ist, dass eben diese 7 Geister deutlich hier sind, dass es eben der Heilige Geist ist. Und wenn man das dann so liest, die 7 Geister, dann, wie gesagt, ich sagte das eben schon so bei der Hinführung, dann wird so diese trinitarische Gottesvision deutlich, um zu sagen, jawohl, hier haben wir nochmal, also so stark wie vielleicht an keiner anderen Stelle in der Bibel, wirklich die Trinität Gottes dargestellt. Die sind um Gott rum auf dem Thron und auf dem Thron sind eben der eine, da ist das Lamm. Das Lamm steht ja für Jesus, das ist eindeutig, nicht? Das geschlachtet ist und da sind die 7 Geister halt, nicht? Also das ist der Punkt, da zu sagen hier, da ist letztlich Gott in dieser ganz besonderen Weise halt. Dann sind dort die 24 Ältesten. Auch das ist ein Punkt, den wir nicht abschließend komplett klären können halt. Also eins ist wichtig, es sind nicht die 24, in denen in der Offenbarung 20 viel die Rede ist, die dort Gericht halten, sondern hier ist etwas anderes gemeint. Halt nicht. Und das ist tatsächlich eine andere Gruppe, die, das kann man sagen, ist davon geschieden hat. Und da gibt es 2 gängige Auslegungstraditionen. Die eine sagt, das sind die Ältesten im Alten Bund und im Neuen Bund. Das heißt, das sind, ich sage jetzt mal stellvertretend für das Volk Gottes im Alten Bund Israel, die 12 Stämme, Repräsentanten der 12 Stämme, und für den Neuen Bund die 12 Jünger, auch die Vollzahl. 12 und 12, 12 mal 12 sind die 144, das sind die Vollzahl der Heiligen halt, nicht? Die Repräsentanten, die Ältesten im Alten Bund, die gibt es ja auch bei Mose, der die Ältesten bestellt, und die Ältesten im Neuen Bund. Es gibt aber auch viele Ausleger, die dazu tendieren zu sagen, nein, das ist eine Engelgruppe. Die nehmen dann Bezug auf Bibelstellen, 1. Könige 22, Psalm 89, Hiob 1, um diesen Gottesstaat, über diesen Thron, der bei und um Gott ist letztlich halt, nicht, dass diese das Sein, jetzt kann man die beiden auch in Verbindung bringen, so wie jede der Gemeinde natürlich einen Engel hat, da könnten das ja quasi die Engelgruppen sein, die Repräsentanten dafür sind. Auch da muss ich Ihnen wieder leider sagen, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, das müsst ihr jetzt glauben, das muss es so sein, das gibt die Bibel nicht her, sie erklärt es nicht mehr, sie beschreibt es, wir können vermuten, aber mehr auch nicht. Also, ich denke schon, dass beide Gruppen miteinander zu tun haben, dass es tatsächlich ja dieser Thronwahl ist und dass es tatsächlich die Ältesten sind für Alten und Neuen Bund. Ich sage nochmal, das vermute ich, aber belegen letztlich kann ich das nicht. Die Anbetungsformel. Auch hier nochmal, ich sagte eben, trinitarisches Geschehen. Wir sehen Gott ähnlich wie in Jesaja 6 und wiederum rufen die. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der auch diese dreifache Anrufung Gottes, der ist, der doch nur einer ist, eine dreifache Anrufung, heilig. Und dann auch wieder dieses Tolle, auch hier wieder dieses Dreifache, der da war und der da ist und der da sein wird, halt nicht. Also, Sie waren ja alle schon mal bei dem Gottesdienst und dann denken Sie sich auch mal, der geht immer mit demselben Kanzelsegen, der tut mir nicht, und dann sage ich immer, Gnade sei mit euch im Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, nicht. Das ist nicht so umsonst, wenn du sagst, das finde ich also ganz toll, sondern das ist tief biblisch. Und ich sage, wenn es so am Thron Gottes zugeht, nicht, dann kann ich keine bessere Formulierung finden, als dass, wenn ich das Wort Gottes aussage, mich damit so ein Stück weit mit hineinzunehmen und uns vergewissern, wen wir da und vor wem wir da stehen, wenn wir das Wort Gottes letztlich auch hören. Nicht? Und auch hier wieder aber diese Dreiteilung auf der Zeit, auch das ist ja wie so ein Dreierbezug, nicht? Die Zeit ist die Zeit, die vergangen ist, die jetzt ist und die Zukunft ist. Nicht? Aber das ist auch ein ganz tolles, also darüber nachzudenken. Halt. Aber das, wie gesagt, der da war, der ist und der da sein wird. Und das ist übrigens etwas ganz Wichtiges. Dieses Moment finden Sie nicht nur bei der Predigt wieder, bei uns in Martin oder auch in anderen Gottesdienst, sondern auch in der Eröffnung. Halt. Nicht der Eröffnung der Trinitarischen Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und auch die Predigt ist damit diesem Ewigkeitsbezug letztlich versehen. Halt. Also das finden Sie auch immer wieder. Das ist also ein ganz wichtiger Text auch der Bibel, halt, den wir hier haben, der auch für uns als Gemeinde, auch wenn das so unterschwellig ist, Subtext, aber immer wieder bei uns auch eine Rolle spielt. Das ist übrigens auch ein Punkt, da möchte ich Sie alle mal ermutigen, das mitzunehmen. Denken Sie bitte mal darüber nach, dass Gott ewig ist. Also das ist etwas Unglaublich, das wissen wir natürlich. Also da werden Sie sagen, ja klar, das kenne ich ja schon, wenn wir das in allen Liedern singen, was halt nicht der Ewige. Aber das einfach mal wirklich anzufangen, weil durchdacht bekommen Sie es gar nicht, Sie können es andenken. Denken Sie das mal bitte intensiv an. Da dass Gott der Ewige ist, der immer war und der immer sein wird. Das ist etwas Unglaubliches, das auch nur Ansatz hinzukommen, Ewigkeit zu denken und den Ewigen zu denken. Das ist ein ganz spannender Begriff. Das klingt so simpel, aber wenn Sie da eintauchen, halt nicht, das ist was ganz Besonderes. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was hier eben in dieser Anbetungsformel am Thron Gottes eine große Rolle spielt, wie sich die dreieinig, also dreifaltig würdigen, aber eben auch in diesem Aspekt des Ewigen. Übrigens, die Juden sprechen immer wieder von dem Ewigen, dem allmächtigen Ewigen. Das ist eine ganz tolle Gottesbezeichnung, die verdient es wirklich, dass man dem mal nachgeht. Das Buch, das hier mit den Siegeln versehen ist, halt nicht, habe ich eben schon gesagt, das spielt eine Rolle im römischen Gerichtsprozess halt nicht, dass das eben versiegelt ist halt nicht. Und durch die gerichtliche Öffnung geschieht nichts Neues, nur das Verfügte tritt in Kraft. Das ist ganz wichtig, auch für den Geschehen ist offenbar, es ist alles schon verfügt, wenn es geöffnet wird, tritt das in Kraft, was Gott gesagt hat. Und das ist auch wiederum wichtig, das Gericht mit dem Lamm übergeben oder ihm die Macht gegeben, das Gericht zu halten. Jesus hält das Gericht, das geschlachtete Lamm hält das Gericht, die durchbohrten Hände halten das Gericht. Noch ein letztes, die Hand Gottes, habe ich eben auch schon was zugesagt, vom Losungstext, halt auch das zu sagen, halt nicht, der Name aus der rechten Hand, das ist ja auch so ein Aspekt, wie aus der rechten Hand Gottes, da ist eben dieses Gericht drin, das war das, was wir im Losungstext auch gehört haben. Aber letztes Moment noch zum Gebet der Heiligen, auch das ist ein ganz wunderschönes Bild, einfach der Bibel halt nicht, dieses zu sehen halt nicht, dass da die goldenen Schalen voller Räucherwerk sind, das sind die Gebete der Heiligen. Also zu wissen, unsere Gebete dringen durch. Kein Gebet ist umsonst. Es wird gesammelt vor dem Thron Gottes. Wenn du zu Jesus gehörst, das sind die Heiligen. Die Heiligen sind nicht das, was die katholische Kirche erklärt, sondern die Heiligen sind die, die den Heiligen Geist haben. Das sind die, die zu Jesus gehören. Wer zu Jesus gehört und wer die Hände im Namen Jesu faltet und im Gebet spricht, der darf sich sicher sein, dass das Gebet landet vor dem Thron Gottes. Also dieses Bild wörtlich zu nehmen, das sind die vier Gestalten und dann kommt das in diese Schale hinein und das geht nicht verloren. Und das wird gebraucht und das wird verwandt. Und das möchte ich ganz bewusst auch dir zusprechen, der du heute hier sitzt und sagst, ja, seit 20 Jahren falte ich die Hände für mein Kind, da falte ich die Hände für meinen Nachbarn oder für irgendeine andere Sache. Nicht aufgeben, nicht denken, ist ja zwecklos. Überhaupt nicht. Du weißt nicht, was das in der unsichtbaren Welt alles bewirkt hat und was es noch bewirken wird. Betet nur treu weiter. Nicht? Das sagt dieses Bild in wunderbarer Weise. Da ist er so neben all dem kosmischen und Verklärten, was hinein mitgenommen hat, nicht? In dem letzten Vers, was uns wirklich Mut macht, halt nicht, dass in diesen goldenen Schalen halt nicht die Gebete, sondern das Räucherwerk. Das heißt, so muss man sich das vorstellen, das durchdringt ja diese Szenerie halt nicht. Das steigt, und das jetzt weiterzunehmen, die Bibel spricht davon quasi zu Gott. Das ist nicht irgendwie weggelegt, sondern das ist präsent. Nicht? Ich spreche, Gott ist jetzt kein, aber der riecht das, der nimmt das wahr, sondern das ist Anwesenheit. Nicht? Das ist ein Räucherwerk, das präsent ist bei dem Ewigen, bei dem Allmächtigen. Also es ist ein ganz starkes Bild halt in dieser Geschichte, halt auch für unseren Gebetsdienst, etwas ganz, ganz Tröstliches. Ja, das so einige kurze exegetische Schlaglichter. Wir haben heute 3 Minuten überzogen, ganz haben wir es nicht geschafft. Ich möchte mich an der Stelle verabschieden vor allen lieben Geschwistern, die uns über das Internet zugeschaltet sind. Wir werden uns nächsten Mittwoch wiederhören, so wir leben und sie wollen. Und dann wird es tatsächlich um die Engel gehen. Ich wünsche Ihnen allen, die Sie jetzt über Telefon und über das Internet dabei sind, für diesen Abend, für die nächste Zeit alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie dem Herrn Jesus anbefohlen. Auf Wiedersehen.